Hi und herzlich willkommen bei Ganz da. Ich bin Anne Pumperla und so schön, dass du da bist. Und ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen über Instagram, die mich sehr berührt hat. Und zwar schreibt Jasmin. Moment. Hallo, liebe Anne. Erstmal vorweg, ich liebe deinen Podcast. Ich würde mich nicht als typisch religiös oder gar christlich bezeichnen, aber deinen Zugang zu Gott, zur Bibel, zum Christentum finde ich so schön und toll. Du hast mich sogar dazu gebracht, mir eine Bibel zu kaufen, aber irgendwie stößt es mir beim Lesen doch immer unangenehm auf. Deswegen meine Frage, wie ist deine Interpretation der Rolle der Frau in der Bibel? Und dann etwas weiter unten schreibt sie noch, sie entsteht aus der Rippe des Mannes und dank Eva haben wir eigentlich den ganzen Salat. Und dann schreibt sie noch, und außerdem ist dieser Gott laut Bibel doch ein sehr richtender Gott. Was ist deine Meinung dazu? Oder gibt es so etwas wie die Bibel in modern? PS, unbedingt noch mehr von dir. Danke, 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 liebe Jasmin. Ganz ehrlich, wegen solchen Nachrichten wie diesen mache ich, was ich mache. Ich habe mich so gefreut über die Nachricht und ich habe sie aber auch mehrfach gelesen und ganz viel darüber nachgedacht, weil sie so ehrlich ist und so klug und so tief und weil sie so vielen Menschen, mich selbst eingeschlossen, so sehr aus dem Herzen spricht. Denn ja, diese Fragen tauchen auf, wenn man ehrlich und tief in der Bibel liest. Und nein, sie lassen sich nicht einfach weg erklären und sie tun weh. Gerade wenn man sich nach einem liebevollen, weiten, heilenden Gottesbild sehnt und dann eben an Formulierungen stößt, die Frauen klein machen, verurteilen oder unsichtbar lassen. Und ja, mir ist es deshalb so wichtig, weil es hier eben nicht nur um ein paar alte Texte geht, sondern es geht hier um unser Gottesbild und um unser Menschenbild und um unser Selbstwertgefühl und darum, ja, ob wir überhaupt einen Platz finden als Menschen, als spirituelle Wesen, als Suchende in einer alten, heiligen Geschichte. Und darum möchte ich heute diese Folge gerne damit beginnen, ganz klar zu sagen, ich mache diese Folge, weil ich glaube, dass wir als spirituelle Menschen, egal welchen Geschlechts, dringend ein neues Bibelverständnis brauchen. Eins, das ehrlich ist, das nichts schönredet und das aber auch nicht stehen bleibt beim Schmerz und dann eben komplett in die Ablehnung geht und dann eben sagt, ja, altes Buch, weg damit, sondern ein Bibelverständnis, das tiefer liest und das wirklich in die Auseinandersetzung geht, das subversiver liest, spiritueller und das die weibliche Seite Gottes neu entdeckt. Und ja, ich habe dir für heute 5 Gedanken mitgebracht, 5 Schritte, die dir hoffentlich helfen, die dich inspirieren, deine Perspektive auf die Bibel hier ein bisschen zu weiten. Genau. Und der erste Schritt besteht darin, die Bibel nicht zu überhöhen im ersten Schritt, sondern sie erstmal ganz nüchtern als das zu sehen, was sie ist, nämlich ein historisches Dokument. Eine Sammlung von Texten, die von Menschen verfasst worden sind, mündlich tradiert worden sind, gesammelt, dann wieder verworfen, von anderen Menschen redaktionell überarbeitet. Und diese ganze Arbeit, diese sogenannte Kanonbildung, also die Entstehung der Bibel, erstreckt sich ziemlich genau über ein ganzes Jahrtausend, also etwa vom 10. Jahrhundert vor Christus bis ins 2. Jahrhundert nach Christus. Und sie fällt damit in eine Zeit tief patriarchaler Gesellschaften, in Kulturen, in denen Frauen kaum öffentliche Rolle hatten, in denen Abstammung über Männer lief, in denen weibliche Stimmen oft gar nicht überliefert wurden, selbst wenn sie gesprochen haben. Also ganz, ganz eindeutig stammt die Bibel als dieses Gebilde, als diese Sammlung von Texten, die wir heute vorliegen haben, aus einer extrem patriarchalen Umgebung. Das ist einfach so. Und das ist der Kontext, der historische und der kulturelle Ort, in dem diese Texte entstanden sind. Und viele Texte spiegeln eben genau das, spiegeln ganz, ganz selbstverständlich die Struktur ihrer Zeit wider. Männer hatten das Sagen, Frauen wurden oft nicht erwähnt oder nur in Beziehung zu einem Mann. Und das ist ja was, was noch weit bis ins 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Und die Bibel ist eben ja ein paar tausend Jahre älter. Und das ist wichtig, das zu sehen. Also einmal, weil es eben hilft, bestimmte Aussagen einzuordnen und eben nicht alles eins zu eins auf heute zu übertragen. Ich muss da immer den Kopf schütteln, dass es immer noch Menschen gibt, die das tun, weil es die Bibel ist. Und aber auch vor dem Hintergrund, wenn wir eben diesen historischen und kulturellen Kontext vor Augen haben, die Bibel eben auch als eine sehr mutige Gegenstimme zu sehen, die sie an vielen Stellen ist. Also ein Widerstand gegen das, was vermeintlich normal ist. Und hier zu sehen, dass hier eben Frauengestalten auftreten, die ja wirklich stark und kraftvoll und inspirierend sind. Also Eva zum Beispiel, die ja üblicherweise oft dargestellt wird als die, die ja schuld ist an allem. Und ja, das ist das, was dann hinterher in der Geschichte, in der Kirchengeschichte vor allem immer wieder und wieder so erzählt worden ist und ja vor allem missbraucht worden ist, um Frauen eben zu disziplinieren, um sie klein zu halten, um sie zu unterdrücken, um ihnen die Schuld für alles zu geben. Und das zieht sich eben durch die Geschichten, durch die Kirchengeschichte hindurch wie ein roter Faden. Die Frau ist die Verführerin, die Gefährliche, die lieber schweigen soll. Und genau deshalb ist es eben so wichtig, dass wir heute eben auch andere Stimmen hörbar machen und zum Beispiel sehen, dass Eva die Erste ist, die erkennt, dass da mehr ist, dass es einen darüber hinaus gibt. Sie steht für Bewusstsein, für Erkenntnis, für die Fähigkeit zu wählen, für Neugier, für Lernen wollen, für über die Grenze gehen, also über die Grenze Transzendenz im wörtlichen Sinne. Und das ist für mich nicht Sünde. Für mich ist das ein zutiefst menschlicher und spiritueller Akt, sich auf den Weg zu machen mit allen Konsequenzen. Genau. Und ich werde dir gleich auch noch ein paar andere Beispiele nennen für solche, ja, wirklich starken Frauengestalten in der Bibel. Ich möchte damit an dieser Stelle jetzt vor allem darauf hinaus, dass indem wir den historischen Kontext sehen und das normal der Zeit sehen, in der die Texte entstanden sind, dann sehen wir eben auch das, was in der Zeit eben alles andere als normal ist. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir uns bewusst machen, wie dunkel das gesellschaftliche Umfeld war, dann bekommen die kleinen Lichtpunkte in der Bibel plötzlich eine ganz andere Strahlkraft. Also kannst du dir vorstellen, wie wenn du nachts irgendwie durch ein dunkles Haus gehst und irgendwo brennt nur eine Kerze, diese Kerze erleuchtet den ganzen Raum und sie wirkt viel heller, als wenn überall Licht wäre. Und genauso ist es auch hier, gerade weil so vieles in der Bibel aus patriarchaler Sicht geschrieben wurde, sind die Stellen, in denen weibliche Würde und Kraft und Stimme aufleuchten, umso kostbarer und umso mutiger. Und sind ehrlich gesagt auch mit einem ganz anderen Gewicht zu lesen aus meiner Sicht. Auch wenn das in der Tradition dann nicht immer so gemacht wurde. Und das ist eben der erste Schritt, den historischen Kontext zu sehen und dann eben aber auch die Texte innerhalb dieses historischen Kontextes zu sehen und dadurch eben auch ihnen eine andere Bewertung zu geben und sie nicht naiv 1:1 zu übertragen, wie das eben in fundamentalistischen wörtlichen Bibelinterpretationen immer noch getan wird, sondern wirklich die Bedeutung übertragen, den Sinn übertragen. Und das ist der Punkt. Genau, das ist der erste Punkt. Aber zweiter Punkt, ganz wichtig, den historischen Kontext zu sehen, bedeutet nicht, alles zu entschuldigen. Und das ist mir wirklich, das ist mir so wichtig, weil ich finde, man hat dann oft die Tendenz, also gerade in Theologiekreisen, sag ich mal, dass man sagt, ja, ist halt historischer Kontext. Und es gibt aber Stellen, die machen mich einfach so wütend, weil sie entwürdigen, weil sie abwerten, weil sie wirklich wehtun, weil sie über Jahrhunderte hinweg benutzt wurden, um Frauen klein zu halten. Und ich sag dir zwei Beispiele, Triggerwarnung inklusive. In 1. Timotheus 2 irgendwas steht, ich gestatte der Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still, sie schweige. Irgendwie sowas in der Art. Genau, und im Buch Jesus Sirach steht, von der Frau nahm die Sünde ihren Anfang und ihretwegen müssen wir alle sterben, glaube ich. So, genau. Diese Sätze gehören nicht zum Evangelium. Das sind keine Sätze, die Leben schenken. Das sind keine Sätze, in denen ich das göttliche Licht erkenne. Das sind patriarchale Stimmen einer bestimmten Zeit, nicht die Stimme Gottes. Und das lässt sich nicht einfach mit, historischer Kontext, bla bla, weg erklären. Nein. Das ist verletzend und wir dürfen und wir müssen das auch sagen. Ja, die Bibel ist in patriarchalen Gesellschaften entstanden und es ist wichtig, das zu sehen, aber das darf niemals als Entschuldigung dafür dienen, solche Aussagen zu legitimieren. Und ich sage das auch deshalb so deutlich, weil ich selbst eine Frau bin, weil ich als Frau öffentlich wirke, spirituell lehre, Theologie mache und weil ich weiß, dass in meiner Welt auch heute noch die meisten, die über Gott reden, eben Männer sind. Und auch in den spirituellen Räumen, in denen ich mich bewege und die ich wirklich sehr, sehr schätze, gibt es dieses feine Gefälle. Das ist einfach so. Männer treten so oft selbstbewusster auf, sprechen laut, tiefer Stimme, teilen ihre Gedanken völlig selbstbewusst mit Bam, hier bin ich und wo bleibt mein Applaus? Während viele Frauen eben immer noch vorsichtig sind und leise, abwartend, bescheiden. Nicht, weil sie weniger zu sagen hätten, sondern ja, weil sie gelernt haben, nicht zu viel Raum einzunehmen. Und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ziel. Wir sind auf dem Weg und das ist gut so. Und wir brauchen beides. Wir brauchen das klare Wort, das klare Auftreten und wir brauchen das stille Hören. Wir brauchen das Entschiedene und wir brauchen das Empfängliche. Yang und Yin. Die nach außen gerichtete Kraft und die nach innen empfangende Tiefe. Und ich glaube, dass unsere Welt in Kirche, in Politik, in Bildung, in Spiritualität so dringend mehr weibliche Energie braucht, mehr Yin. Wir brauchen Räume, in denen Stille stark ist, in denen Verbindung mehr zählt als Performance, in denen Weisheit nicht laut daherkommt, sondern aus der Tiefe. Und ja, genau deshalb ist es mir so wichtig, deshalb ist mir diese Folge heute so wichtig, nicht um irgendwas schön zu reden oder irgendwie glatt zu bügeln, sondern um wirklich tiefer hinzuschauen, was davon ist menschlich und was davon ist göttlich, was davon ist Zeitgeist und was ist Geistkraft. Und ja, deshalb mache ich diese Folge und deshalb mache ich die auch sehr, sehr gerne, nicht weil ich ja die Bibel schönreden will, sondern weil ich sie wirklich, wirklich neu lesen will. Tiefer, ehrlicher und aus dieser Kraft heraus, die heilt, aus dieser göttlichen Kraft, die größer ist als unsere Begriffe, die nicht einfach männlich ist und die auch nicht einfach weiblich ist, sondern beides. Und mehr. So viel mehr, als wir denken können, so viel näher, als wir denken. Und das ist auch mein dritter Punkt heute, dass ich heute in dieser Folge mit dir ganz bewusst hinschauen möchte auf die weibliche Seite Gottes. Auf die Seite, die in der Bibel oft übersehen wurde, überlesen wurde, die diese zarte, starke, gebärende Kraft, das Tröstende, Empfangende, Mütterliche. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Blick in die Bibel schauen, dann entdecken wir plötzlich eine ganz andere Geschichte, eine tiefere, heilere und eine, die uns nicht nur als Frauen, sondern uns als Menschen zurückruft in unsere Würde, in unsere Ganzheit. Denn Gott ist kein Mann und Gott ist auch keine Frau. Aber Gott ist eben auch nicht dieser Mann mit Rauschebart, der in den Wolken sitzt. Die Bibel spricht in Bildern und viele dieser Bilder sind weiblich. Auch wenn sie eben jahrhundertelang gern überlesen wurden. Ich will schreien wie eine Gebärende, sagt Gott zum Beispiel im Buch Jesaja. Oder kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Fragt Gott an einer anderen Stelle, auch im Buch Jesaja. Und sagt dann im selben Atemzug, selbst wenn sie es könnte, ich vergesse dich niemals. Und ja, das wunderschöne Wort für die Heilige Geistkraft, Ruach, hast du bestimmt schon mal bei mir im Podcast gehört. Ruach ist grammatikalisch weiblich. Wind, Hauch, Kraft, eine Bewegung. Diese Geistkraft in der Bibel, die ist beweglich, schöpferisch, lebendig. Das ist nichts Statisches. Sie tröstet, sie verwandelt, sie weht, wo sie will. Und sie wirkt immer jenseits menschlicher Schubladen. Und ja, das ist weibliche Gotteskraft. Und im Griechischen wurde Ruach dann später zu Pneuma. Das ist grammatikalisch neutral. Und im Lateinischen wurde daraus dann Spiritus, grammatikalisch männlich. Und so wurde die Geistkraft in der kirchlichen Tradition immer mehr männlich gemacht oder ganz entleert letztlich von etwas Körperlichem, vom Empfangen oder Gebären und ja, dieser weiblichen Kraft. Aber ursprünglich im Hebräischen ist die göttliche Geistkraft weiblich grammatisiert. Und diese göttliche Geistkraft, die ist tief verbunden mit Sechina. Oder Sechina, das ist Gottes heilige Gegenwart auf Erden. Das ist die göttliche Weisheit, von der die Bibel spricht. Wenn wir uns mit Ruach verbinden, dann verbinden wir uns mit dieser göttlichen, heiligen, weisen Kraft in uns, die nicht herrscht, sondern die bewegt, die nicht kontrolliert, sondern die lebendig macht, die nicht trennt, sondern die heilt. Das heißt nicht, Gott ist weiblich, aber es heißt eben auch nicht, Gott ist nur männlich. Gott ist Quelle, Ursprung, lebendige Bewegung und diese Quelle ist nicht eindimensional. Sie ist nicht nur laut oder groß oder stark, sondern sie ist auch weich und leise und empfangend und gebärend. Und dasselbe gilt übrigens auch für Christus. Und Richard Rohr schreibt es auch in seinem Buch Der universale Christus, dass Jesus natürlich sozusagen biologisch männlich war, aber dass Christus nicht nur auf die historische Gestalt von Jesus eben beschränkt ist, sondern Christus ist nicht männlich oder weiblich, sondern größer als diese Kategorien von männlich und weiblich und größer als unser Denken. Und ich glaube, ich finde das ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil wir gerade in unserer Zeit eine echte Rückverbindung mit dem göttlich-weiblichen brauchen. Nicht irgendwie als Gegenthese zum Männlichen oder um da jetzt irgendwie so eine Front aufzumachen, sondern also nicht, ne, nicht im Sinne von entweder oder, sondern wirklich als Ganzheit, als Wiederherstellung, als Rückverbindung. Denn da, wo das Weibliche fehlt, da, ja, da wird das Göttliche einseitig und ein einseitiger Gott ist kein Gott. Und ja, das ist mein vierter Punkt heute. Genau, ich würde dir gerne einmal von diesen Frauen erzählen in der Bibel, denn es gibt sie, diese starken Frauen in der Bibel. Es sind nicht viele, aber sie sind da. Und wenn du einmal bewusst hinschaust, dann spürst du diese Kraft und diese weibliche Spiritualität mitten in einem ja oft männlich erzählten Buch. Und ich könnte jetzt eine ganze Folge nur darüber machen. Und vielleicht kommt die auch irgendwann mal. Aber heute würde das hier den Rahmen sprengen, all diese Frauen, diese biblischen Frauengestalten im Detail zu beleuchten. Und ich möchte dir einfach gerne ein paar Namen mitgeben an dieser Stelle. Einfach, dass du die mal gehört hast und dann kannst du ja nochmal weiter für dich nachlesen. Frauen, die mich einfach sehr berühren. Und genau, schau dir die selber dann einfach nochmal an, diese Frauen in der Bibel. Zum Beispiel ist da Miriam. Sie wird Prophetin genannt. Das ist die Schwester von Mose im Buch Exodus, also dem sogenannten zweiten Buch Mose, Buch Exodus. Und sie stimmt nach dem Durchzug der israelitischen Menschen durch das Meer ein Lied an und führt das ganze Volk in den Tanz. Und dieses Lied gilt als einer der ältesten Texte überhaupt in der ganzen Bibel. Vielleicht, ja, der, so sehr wahrscheinlich ist es der älteste Text überhaupt. Und ja, das ist bemerkenswert. Und in der späteren Version des Kapitels wird dieses Lied dann Mose zugeschrieben, also ihrem Bruder. Aber ursprünglich war es Miriam. Also es war eine Frau, die ja diese erste poetische Theologie formuliert hat im Tanz, im Gesang, in der Freude über Befreiung. Und das ist so ein kraftvolles Zeichen für weibliche Spiritualität oder ja, weibliche spirituelle Autorität mitten in einer männlich dominierten Welt. Dann gibt es Deborah, Richterin, spirituelle Führerin, eine Frau, die politische und geistliche Autorität hatte in einer Zeit, in der das eigentlich undenkbar war. Ja, dann ist da Ruth, die sich in ihrer Treue und Liebe über alle Konventionen hinwegsetzt und damit ja zur Urgroßmutter von David und damit eben auch von Jesus wird. Dann natürlich Hannah, die in der Tiefe ihrer Trauer ein Gebet spricht, das so, ja, so machtvoll ist, dass es später das Magnificat Marias inspiriert wiederum. Eine Frau, die sich nicht damit abfindet, sondern ja, die Gott beim Namen ruft, mit Schmerz, mit Hoffnung, mit Vertrauen. Dann natürlich Maria, die ja, die göttliche Kraft in sich aufnimmt und aus der Schwäche heraus die Welt verwandelt. Und natürlich Maria von Magdala, die erste Zeugin der Auferstehung, die im Johannesevangelium den Auftrag bekommt, geh und verkünde es meinen Brüdern. Und damit Apostelin der Apostel. Ja, und es gibt noch viele mehr. Das war jetzt einfach eine ganz kurze Aufzählung an dieser Stelle. Einfach, um diesen Frauen hier kurz eine Bühne zu geben und dir zu zeigen, dass es sie gibt. Und das sind keine Randfiguren, sondern das sind Trägerinnen göttlicher Kraft, Wegbereiterinnen, Prophetinnen, Lehrerinnen. Und sie sind da. Und sie wurden aber auch tatsächlich oft überlesen. Und viele dieser Stimmen, ja, sind beinahe verstummt. Nicht, weil sie leise waren, sondern, ja, weil sie übersehen wurden und weil wir verlernt haben, ihnen zuzuhören. Und genau darum geht es. Und darum, ja, deshalb mache ich diese Folge heute. Und ich glaube so tief, dass wir ein neues Bibelverständnis brauchen. Das habe ich ja zu Anfang schon gesagt. Und das ist jetzt auch nochmal mein fünfter Punkt heute. Ich glaube, wir brauchen dringend eine neue Haltung, wenn wir die Bibel heute wieder lesen wollen. Also wenn wir sie lesen wollen, spirituell. Eine Haltung, die nicht fragt, was steht da und muss ich das glauben, sondern was geschieht da in mir, wenn ich das lese? Was öffnet mich für Gott, für das Leben, für mich selbst? Was ruft mich? Was heilt mich? Was weitet mich? Die Bibel ist kein Dogmenkatalog und sie ist keine Bedienungsanleitung und es geht nicht um richtig und falsch. Es geht nicht um, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, sondern es ist ein innerer Weg, ein spiritueller Spiegel, eine Begegnung zwischen Mensch und göttlicher Urkraft. Das heißt, wie geht das jetzt ganz konkret? Was machst du, wenn du in der Bibel liest und dann bleibst du an einer Stelle hängen, die dich verletzt oder die dich abstößt? Was machst du dann konkret? Dann tust du genau das, was für mich die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist. Du hörst auf dein Herz. Du vertraust dir selbst. Du vertraust deiner eigenen inneren Stimme und hörst hier ganz genau hin und gibst dem Raum, was du da hörst. Denn nichts und niemand ist Gott näher, als du es bist, in deinem eigenen Herzen, in diesem tiefsten Kern von dir selbst. Und die Bibel ist davon ein Spiegel. Das Heilige der Bibel, wie von allem in diesem Leben, liegt nicht einfach per se darin, dass Gott da irgendwas diktiert hat oder dass da irgendwas steht, was du jetzt blind glauben musst. Die Bibel ist kein Diktat. Sie ist kein Fremdbefehl von außen, der dich zwingt, deinen Verstand auszuschalten, sondern das Heilige liegt in dem, was zwischen dir und dem Text geschieht. Im ehrlichen, inneren Gespräch, wenn du Mut hast zur Begegnung, in deiner Deutung, in deiner eigenen, lebendigen Auseinandersetzung mit dem, was da steht, was dir da begegnet. Nicht die Bibel deutet dein Leben, sondern dein Leben deutet die Bibel. Und in der Bibel ist das Wort Gottes das, was dich weit macht, was dich in die Liebe führt, was dich in die Weite führt, in die Vergebung, in den Trost, ins Mitgefühl. Wenn dich ein Vers hart macht oder eng oder lieblos oder klein, dich irgendwie abwertet, dann ist er in diesem Moment nicht Wort Gottes für dich. Aber wenn dich etwas berührt, stärkt, aufrüttelt, wenn es dich in die Liebe ruft, in die Weite, wenn es dich heilt, dich aufweckt, dann geschieht hier das Heilige. Dann spricht Gott. Nicht durch die Buchstaben, sondern in dir. Durch das, was sie in dir auslösen. Und Achtung, das bedeutet nicht, dass alles, was dich weitet, immer leicht oder bequem ist. Es geht hier nicht um Wohlfühlspiritualität, wo du dir einfach ja das rauspickst, was sich für dich irgendwie nett anfühlt. Sondern wahre Weite kann auch durch Schmerz führen und sie kann dich konfrontieren und aufrütteln und erschüttern, aber nicht niemals, um dich klein zu machen, sondern um dich zu dir selbst zurückzurufen. Und manchmal ist es gerade das, was dich stört oder aufregt, das, was dich dann am tiefsten berühren kann, wenn du eben den Mut hast, ehrlich hinzuschauen und da eben auch sehr ehrlich mit dir selbst zu sein. Und wenn du den Text ja niemals gegen dich, sondern für dich liest. Und es geht hier nicht um Beliebigkeit. Es geht nicht darum, dass irgendwie alles gleichgültig wäre, sondern um diese geistliche Unterscheidungskraft. Was führt dich in die Wahrheit? Was macht dich lebendiger? Was bringt dich in Beziehung zu Gott, zu dir selbst, zum Leben? Genau, das war's von meiner Seite. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Folge dich inspiriert hat, dir einen neuen Blick eröffnet hat, einen Blick auf die Bibel, auf das Göttliche und auf dich selbst. Vielleicht auch eine Erlaubnis zu fühlen, was du fühlst, zu glauben, was dich lebendig macht und dich nicht klein zu machen. Nicht von Texten, nicht von Traditionen, nicht von falscher Demut. Überhaupt dich gar nicht, niemals klein zu machen. Du darfst der Stimme in dir vertrauen. Und du darfst aufbrechen in eine neue Tiefe. Du bist gemeint. Und das ist ja genau die Essenz weiblicher Spiritualität. Dieses intuitive, dich ansprechen lassen, dieses mutige Hinhören auf das, was in dir klingt. Ja. Und wenn du jetzt spürst, ja, ich will hier tiefer gehen, ich will mich einlassen, ich will mich erinnern, wer ich bin, dann habe ich sowas wunderschönes für dich vorbereitet, nämlich die Summer Journey. 8 Wochen, jede Woche ein Bibeltext, nicht zum Abhaken, nicht zum Auswendiglernen, sondern als Tür, als Einladung in dein Inneres, als Weg zurück zu dir selbst, in ein heilsames, tiefes, stilles Gespräch mit dir, mit Gott, mit dem Leben. Es geht ums Hören, ums Empfangen, um diese weibliche spirituelle Haltung, die nicht kontrollieren will, sondern sich führen lässt. Nicht ums Besserwissen, sondern ums tiefer Fragen und Antworten finden, die du in dir trägst und die dich wirklich tragen. Und ich wollte dir eigentlich erst nächste Woche davon erzählen, aber es passt hier einfach so gut rein. Und nächste Woche erzähle ich dir auf jeden Fall nochmal mehr davon. Ich habe die ganzen letzten Wochen habe ich eine ganz besondere Spur entdeckt, eine Spur in der Bibel, die mich selbst so überrascht hat und so begeistert hat und die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ja, eine Art, die Bibel zu lesen, die du so wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Dazu nächste Woche. Für heute vertrau deinem Herzen und vielleicht magst du dich ja schon eintragen. Für die Journey Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und wenn du magst, schreib gerne in die Kommentare, was denkst du zur Rolle der Frau in der Bibel? Wenn du über YouTube hörst, schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreib es mir über Instagram. Und natürlich auch, wenn du ähnliche Fragen hast, wie diese wundervolle Frage von Jasmin, dann melde dich gerne. Ich finde diesen tiefen, ehrlichen Austausch so wertvoll. Danke fürs Zuhören. Danke für dein Sein. Danke für deine Liebe und dein Licht, das du in die Welt bringst. Und bis nächste Woche. Von Herzen, deine Anna.